ARD. SWR Kultur. Forum.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. 100 Jahre Ingeborg Bachmann, heute mit Eva Röder. Ein Auftritt mit Gedichten aus dem Band Die gestundete Zeit bei der Gruppe 47 katapultiert Ingeborg Bachmann 1953 in die Elite der deutschsprachigen Literatur. Neben ihrer Lyrik schreibt sie aber auch Erzählungen, Essays, Hörspiele, Libretti und schließlich auch ihren einzigen vollständig veröffentlichten Roman Malina. Ihr Anspruch ist absolut und das Schreiben für sie existenziell. Doch Bachmanns Leben ist auch geprägt von psychischen Zusammenbrüchen, Alkohol und Tablettensucht, bis sie schließlich mit 47 Jahren stirbt. Wie hat sich die Wahrnehmung von Bachmann selbst und von ihren Texten im Laufe der Zeit verändert und welche Bedeutung haben diese Texte heute, mehr als 50 Jahre nach ihrem Tod? Darüber diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur zum Auftakt der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, wo morgen wieder das Wettlesen beginnt und an deren Ende auch zum 50. Mal auch ein Jubiläum der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben wird. Mit dabei ist Professor Dr. Dieter Burdorf. Er hat eine sehr ausführliche Biografie über Ingeborg Bachmann veröffentlicht. Dieses unruhige Ich heißt sie. Die Schriftstellerin Lydia Mischkulnik ist dabei und Professor Dr. Uta Degner, Mitherausgeberin der Salzburger Gesamtedition von Ingeborg Bachmann. Frau Degner, und da fangen wir gleich bei Ihnen an. Was macht denn ausgerechnet Ingeborg Bachmann so besonders, so einzigartig?
Ja, sie ist so eine vielfältige Autorin, die tatsächlich in ganz unterschiedlichen Gattungen gearbeitet hat. Und ihre Werke sind tatsächlich auch immer wieder neu zu lesen und zu interpretieren. Also sie ist sehr komplex literarisch und kann auch tatsächlich immer wieder neu entdeckt werden. Sie hat selber auch mal gesagt, man muss ein Buch überhaupt immer wieder neu lesen können und es heute anders lesen als morgen. Und diesen Anspruch hat sie auch tatsächlich in ihren Texten erfüllt.
Herr Burdorf, wie sind Sie auf die Bachmann gekommen?
Das habe ich mir im Vorwege auch überlegt und bin zurückgegangen auf mein Studium, was schon Ende der 1970er Jahre begonnen hat. Und dann ist mir eingefallen, dass Ingeborg Bachmann sich durch eine Eigenschaft von anderen Autoren unterschieden hat, die damals behandelt wurden, nämlich dass es eine Autorin ist. Und die gab es eigentlich im universitären Kanon in Westdeutschland damals nicht. Ich glaube, dass mich das fasziniert hat. Und ich habe dann daran festgehalten und habe auch immer weiter auch nach weiblichen Autorinnen gesucht. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr. Aber sie war einfach diejenige, die damals hervorstach. Wahrscheinlich auch, weil 1978 die erste Werkausgabe erschienen ist, die dann auch recht erschwinglich war. Und dann konnte man sich wunderbar einlesen.
Warum Ingeborg Bachmann möglicherweise noch so es in diesen Kanon geschafft habe, obwohl es so viele andere wunderbare Schriftstellerinnen gab. Das wollen wir natürlich auch in der Sendung klären. Aber jetzt erstmal meine Frage an Lydia Mischkulnik, die ja selbst Schriftstellerin ist. Was macht die Faszination an Ingeborg Bachmann für Sie aus?
Ja, ich finde es interessant, dass sie immer noch, dass ich, wenn ich in ihren Texten lese, ich immer wieder Facetten dazu gewinne, um näher an diese Sprache heranzukommen und an das Denken und an die Kompositionsweise von den Texten. Und ich finde, dass ich mehr und mehr an Verständnis aufbauen kann oder an Erkenntnis gewinnen kann für das eigene Schreiben und auch sehe, wie weit sie in der Sprache voranschreitet und wie weit sie in ihrer Ausdrucksfähigkeit sich selbst ergründet und ich muss auch sagen, manchmal habe ich das Gefühl, bis zur Schmerzgrenze auspresst. Und das scheint wohl etwas zu sein, was mit dieser Grenzerweiterung oder Horizonthinausschiebung zu tun haben muss. Und das ist eine Risikobereitschaft, vor der ich eigentlich den Hut ziehe. Ja. Und das mehr als vor, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren meiner Lektüre-Erfahrung.
Ja, wie hat sich das denn für Sie verändert? Können Sie das mal beschreiben?
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, den Fall Franzer oder das Buch Franzer, wie sie da die Ankunft des Friedens in Oberfellach beschreibt, also im Gailtal, wo sie mit ihrem Bruder, also dieser Franzer, den Frieden erwartet und wie sie das schildert, mit welch unspektakulären Eindrücken, mit einem Jeep, der da anfährt und der von den Briten besetzt ist und da fahren die durch und es bleibt eigentlich nur eine Staubwolke da und die soll der Friede sein, das soll der Friede sein. Also dieser Mut auch zur Tatsächlichkeit der Beobachtung dieser Inhalte, die sie gemacht hat, mit der Reflexionsfähigkeit darüber. Da sehe ich eine Suche nach der Wahrhaftigkeit des Gegebenen und das zum Beispiel ist etwas, was ich vor 20 Jahren total überlesen habe. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen.
War Ihnen zu banal, oder?
Es war mir vielleicht, ja, es war mir vielleicht zu nah.
Ja,
es war mir vielleicht zu, die Landschaft zu nah. Es war mir das Ganze auch autobiografisch zu nah, würde ich sagen. Und das löst sich.
Wir haben ja die Sendung überschrieben mit einem wahrscheinlich dem berühmtesten Zitat von Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist ein Ausschnitt aus einer Dankesrede, wo sie den Preis bekommen hat, den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Frau Degner, was meint denn Ingeborg Bachmann mit dieser Wahrheit?
Ja, also sie füllt das inhaltlich nicht. Ich glaube, das ist auch Absicht. Also wir können jeweils uns fragen, was ist die Wahrheit unserer Zeit und unserer Gesellschaft? Aber wenn man die Hörspielpreisrede liest, ist es immer geknüpft auch an eine persönliche Erfahrung. Also was Lydia Mischkulnik auch gerade angesprochen hat, also diese eigene Zeitgenossenschaft zu reflektieren und sich zu fragen, ja, was macht mein Leben aus? In welcher Gesellschaft bin ich? Was sind die Fragen unserer Zeit, um die es uns eigentlich gehen sollte? Und in der Hörspielpreisrede führt sie dann aus, dass wir eigentlich, um eine Erfahrung zu machen, im eigentlichen Sinn des Wortes, diese Erfahrung erst wahr machen müssen durch Darstellung, weil wir sonst gar nicht wissen, was uns eigentlich passiert und was unser Leben eigentlich ausmacht. Und das ist für sie eben die Literatur, die dieses Wahrmachen von Wahrheit, wie sie das sagt, herstellt.
Herr Burdorf, jetzt unterscheidet sie sich ja aber ein bisschen von einigen ihrer Zeitgenossen. So typisch nach dem Zweiten Weltkrieg war die, ja, so ein bisschen abschätzig gesagt, Trümmerliteratur sehr realistisch, sehr, ja, vielleicht schon fast ja, reportagig auch und sowas. Also ihr scheint es ja bei dieser Wahrheit jetzt nicht um so eine Wirklichkeitstreue oder Faktenaneinanderreihung zu gehen. Was meinen Sie, was sie mit dieser Wahrheit ausdrücken will?
Das ist es sicherlich nicht. Ich habe mir auch die Kriegsblindenrede daraufhin nochmal angesehen. Ja. Wahrheit kommt da an zwei Stellen vor. Einmal leitet sie Wahrheit aus dem Schmerz ab. Und das ist natürlich unmittelbar aus der Sprechsituation vor den Versehrten, also die in ihrem Augenlicht eingeschränkt sind oder das völlig verloren haben im Krieg, spricht sie da. Es gibt ja auch Filmaufnahmen davon. Also Wahrheit hängt mit Schmerz zusammen. Und an der zweiten Stelle spricht sie vom Mut zur Wahrheit. Und dann, wie Uta Degner eben gesagt hat, leitet sie daraus die Verpflichtung zur Darstellung der Wahrheit ab. Aber Schmerz und Mut, das scheinen mir doch auch wichtige Kontexte zu sein, in denen sie Wahrheit sieht. Das sind also wirklich moralisch-ethische Kategorien. Und das heißt, sie will eigentlich wirklich mit Wahrheit eine Haltung vertreten, auch gegenüber denjenigen, die diese Kriegserfahrung haben, aber eigentlich auch gegenüber all ihren zeitgleich Lebenden, eben das ist ja aus dem Jahr 1959, also Ende der 50er Jahre. Und das ist etwas ganz anderes als diese realistische auch Kriegsliteratur und Nachkriegsliteratur, die sonst in der Gruppe 47 gepflegt wurde.
Frau Mischkulnik, wie stehen Sie denn als Schriftstellerin zu diesem Anspruch?
Naja, ich denke, da ist schon was dran. Also für mich hat es etwas zu tun mit dem Wahrhaftigkeitsgehalt der Sätze. Und dieser muss erarbeitet werden. Und wie man zu dem kommt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass es ist eine Schwerarbeit. Und ich denke, das hat etwas zu tun, sicher auch mit einer Schmerzerfahrung, mit dem Mut, gewissermaßen den zu umkreisen, diesen Punkt, wo es quasi, sagen wir, wehtut oder wo man anrennt und wo man nicht weiterkommt. Und das ist ein Schürfungsprozess. Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist halt auch, es kann auch einen selbstverletzenden Zustand erregen. Und das ist etwas, was mich lange bei Ingeborg Bachmann abgeschreckt hat, weil ich mir gedacht habe, das hat manchmal so eine selbstzerfleischende Tonalität, dass ich mir denke, Gott, das kann ich mir gar nicht als sozusagen als Vorbild vornehmen. Da kann ich nichts lernen davon, denn das schreckt mich ja eigentlich. Und dann bin ich von diesem Schrecken blockiert. Und ich muss sagen, erst durch die langjährige immer wieder Beschäftigung mit der Literatur von Ingeborg Bachmann haben sich halt die Schichten, die sich da vorher aufgezogen haben, wieder abgezogen. Und was ich jetzt halt sehe, ist, sie war eine wahnsinnig junge Frau mit wahnsinnig viel Erfolg und Aufmerksamkeit. Und aber auch, ich stelle mir immer ein Haifischbecken vor, in das dieser Köder hineingeschmissen wurde, dieser Brocken, und wie sich diese Chauvinismus geschwängerte Literaturszene sich auf sie stürzte. Es muss ja auch ein Drang gewesen sein, zu veröffentlichen. Und das heißt, man begibt sich aber dadurch auch in ein Machtgehege, und in dem kann ich mir vorstellen, dass eine Zerrissenheit zustande kommt. Und ich glaube, das muss in den 50er Jahren und in die 60er Jahre hineinreichend auch gesellschaftspolitisch noch was ganz anderes bedeutet haben für eine junge Schriftstellerin als beispielsweise heute.
Frau Degner, die Gruppe 47 kennt man vor allem durch die Männer, die da schreiben und kritisieren. Ingeborg Bachmann ist eine von zwei Frauen, die den Preis der Gruppe 47 erhalten hat. Die andere war Ilse Eichinger, ja auch keine unauffällige Persönlichkeit. Wieso dominiert Bachmann in der Wahrnehmung heute so stark?
Ja, man muss tatsächlich sagen, dass Bachmann und Eichinger beide absolut wichtige Autorinnen sind, aus heutiger Sicht, und sich überraschenderweise tatsächlich Frauen auch durchgesetzt haben. Ich wollte noch was nachtragen, vielleicht, was auch in dem Kontext interessant ist. Ich glaube, dass Bachmann, aber auch Eichinger in die Gruppe 47 eine dezidiert österreichische Literatur auch hineintragen.
Inwiefern?
Insofern, als Bachmann ja auch in Wien studiert hat, da hat sie auch Eichinger kennengelernt und war ja auch mit ihr befreundet. Und diese österreichische Literatur, auch der Nachkriegszeit, da spielt beispielsweise Karl Kraus eine große Rolle, also der berühmte Herausgeber der Fackel und Autor der letzten Tage der Menschheit, der sein ganzes literarisches Ethos darauf begründet, die Phrasenhaftigkeit unseres Sprechens und damit auch Denkens zu exponieren und darzustellen. Und ich glaube, dass das für Bachmanns Wahrheitsbegriff auch ganz wichtig ist. Das ist jetzt nichts Transzendentes, sondern schlicht diese Scheinsätze. Und sie hat eben dann auch ja in Philosophie promoviert zum Wiener Kreis, beziehungsweise dessen Heidegger-Rezeption, der eben auch diese Scheinsätze und dieses phrasenhafte, pseudohafte Sprechen ganz stark kritisiert und darüber hinwegkommen will. Und ich glaube, das ist auch für Bachmanns literarisches Ethos ganz wichtig. Sie ist immer auch eine Sprachdenkerin, die von der Sprache herdenkt und mit der Sprache herdenkt, wie auch Eichinger. Und insofern würde ich sagen, ihr Wahrheitsbegriff ist erstmal auch primär negativ bedingt, dass man diese Phrasenhaftigkeit einfach mal aus dem Weg schaffen muss und quasi so eine Lichtung schaffen für dann eine wirklich gemeinte Erkenntnis, die sich nicht auf diese klischeehafte Sprechweise beruft.
Frau Mischkulnik, als einzige Österreicherin in der Runde, gehen Sie da mit? Ist das was typisch Österreichisches dieser Zeit, so Literatur?
Ob das was typisch Österreichisches ist, ich vermag es nicht zu sagen. Ja. Aber mit Klaus Zeiringer, dem Literaturwissenschaftler, der sich viel um die österreichische Literatur und ihre Spezialität kümmert, der hat gerade vor kurzem, habe ich einen Essay gelesen, da geht es um den Widerspruch, der geleistet wird in der Sprache gegenüber System, gegenüber Herrschaft. Und ich glaube, da kommt er auch zu Ingeborg Bachmann mal. Und ich denke, das, was ich jetzt gerade gehört habe, über das Zerdreschen der Phrase, ihr muss man widersprechen. Das hat doch etwas zu tun mit der Wahrhaftigkeitssuche. Ich würde sagen, wenn in diesem Punkt das so festgemacht werden kann, bitte gern. Aber ich frage mich, welche Literatur tut das nicht?
Ich denke, das ist tatsächlich eine Haltung, die Bachmann immer vertreten hat, auch im Literaturbetrieb und auch in der Gruppe 47. Also ich sehe sie da nicht als den Köder, der da ins Haifischbecken geworfen wird. Also vielleicht war das ein Haifischbecken, aber wenn, hat sie sich auch selber hineingestürzt. Sie wurde ja auch schon gesagt, wollte ja selber den Erfolg auch haben. Und sie hat auch sich ja sehr ironisch distanziert dazu geäußert, dass es von Hans-Werner Henze überliefert, dass sie sich da ihm als österreichische Heimatdichterin, die mit dieser Asphaltliteratur nichts zu tun habe, vorgestellt hat. Also sie zeigte da auch durchaus eine ironische Distanz zu diesem ganzen Betrieb.
Ja, oder auch über einen Auftritt sagte sie ja, einige Herren sagten was dazu. So irgendwelche Herren, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie sie sich selbst halten. Wobei, Herr Ingeborg Bachmann, deshalb möchte ich nochmal auf diese Frage zurückkommen, warum sie da so dominiert, sicherlich auch wegen ihres Werks, aber sie war ja auch jemand, der sich inszenieren konnte. Es gibt diese Legenden, dass ihr da bei dem Auftritt erstmal die Blätter runtergefallen sind, egal ob es Absicht war oder nicht. Man hat auf jeden Fall mal Zuhörer vielleicht. Oder irgendwelche
gesagt.
Taschentücher hat fallen lassen und so. Und die Herren erstmal überhaupt ja vielleicht auch zum Zuhören zu bringen. Also sie schien ja da irgendwie auch ein Talent für zu haben, so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Nee, das sind natürlich auch Legenden, die von Männern überliefert sind. Also, aber das wird sicher auch mal passiert sein. Und das hängt vermutlich auch mit ihrer Kurzsichtigkeit zusammen.
Ach so, okay.
Ja, sie war ja schwer kurzsichtig und hat sich fast immer geweigert, eine Brille zu tragen.
Was sagen die anderen zum Thema ja, Selbstinszenierung? Das kann man ja auch positiv werten im Sinne von, ich muss ja überhaupt erstmal dafür sorgen, dass mir jemand zuhört. Also auch diese Art vielleicht zu präsentieren, ja doch auch das Pathos aus den Gedichten zum Beispiel auch auf die Stimme zu übertragen. Es klang ja auch immer so, als würde sie gleich brechen. Da steckte doch sicher was hinter, oder meinen Sie, das war alles so naturgegeben, also, unbedacht?
Wenn ich mir die Dokumentationen anschaue und die Aufnahmen, die man ja auf YouTube reichlich nachfinden kann, ich höre ihr gerne zu. Ich höre gern dieser Stimme, ich höre gern ihrer Melodie zu. Und was mir gefällt noch dazu ist, ich spüre eine Ernsthaftigkeit, wenn sie ihre eigenen Worte über die Lippen bringt. Und das kaufe ich ja ab. Hingegen die Geschichten von Taschentuch fallen lassen. Und da denke ich mir, ja, es sind tolle Geschichten. Vielleicht wird auch ein bisschen was inszeniert. Aber es ist eigentlich nicht so wichtig.
Ja.
Vielleicht ist es wichtig, ja, für die Wahrnehmung der Person, die dann als Projektionsfläche auftritt, und da bietet sie genug Material, um als Projektionsfläche zu dienen. Ja, die Liebessehnsüchtige, sich zu imaginieren, und die Kunst, die zurück in ihr Medium fließt und nicht mehr nicht auf der Welt herumspazieren kann. Also da ist viel Mystifikationspotenzial da.
Ja, also ich glaube, über diese Anekdoten hinaus kann man durchaus, denke ich, sehen, dass sie sehr früh verstanden hat, dass es für auch literarischen Erfolg wichtig ist, erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen. Meine Kollegin Irene Fussel hat das auch in ihrer Edition von der gestundeten Zeit ganz schön im Kommentar nachweisen können, dass die erste Auflage eigentlich kaum lieferbar war, weil der Verlag kurz darauf schon in Konkurs gegangen ist und ganz viele Bücher gar nicht mehr ausgeliefert wurden. Im Jahr darauf, 1954, wurde Bachmann dann aber über diese Spiegel-Cover-Story über Nacht einem Millionenpublikum bekannt. Und das hat natürlich auch mit so Mechanismen des Journalismus, aber auch des Literaturbetriebs zu tun. Wie Irene Fussel in einem Kommentar auch zeigen konnte, war ursprünglich die Idee, auch Ilse Eichinger mit auf dieses Cover zu nehmen. Und wir wissen leider nicht, warum es nicht dazu kam. Es mag zu tun haben, dass sie da gerade schwanger war und da nicht reisen konnte. Aber es sind auch Briefe überliefert, wo Ilse Eichinger mit ihrer Mutter sich so ein bisschen austauscht über die Medienpräsenz von Bachmann, und sie beide eher sagen, ja, das hat sie doch eigentlich gar nicht nötig, dass sie sich dafür nicht zu schade ist. Ich denke, das ist ein Problem, was auch heutige Autorinnen noch haben. Einerseits braucht man diese Aufmerksamkeit, aber wie man dann auch an Bachmann gesehen hat, wird dann auch ein Image produziert in der Öffentlichkeit, das vielleicht dann gar nicht mehr so viel mit der Autorin oder mit ihrem Selbstbild zu tun hat und was sich dann auch leicht verselbstständigt.
Und über dieses Image müssen wir natürlich sprechen, auch wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Denn sie war natürlich für ihre Generation, wenn wir uns irgendwie zurückversetzen in die spießigen 50er Jahre, man durfte noch nicht unverheiratet zusammenleben und so weiter. Davon hat sich Ingeborg Bachmann nicht beirren lassen, hatte verschiedene Beziehungen mit Männern, hat zusammengelebt mit Männern, ob sie Beziehungen hat oder nicht. Also zum Beispiel mit Hans-Werner Henze, der ja schwul war, hat sich davon nicht beirren lassen, ihr Leben gelebt. Ihr war es gleichzeitig aber wichtig, das eben eigentlich nicht so in die Öffentlichkeit zu tragen. Frau Mischkulnig, was meinen Sie, ist sie da auch irgendwie hingedrängt worden oder hat sie das auch ein bisschen für sich genutzt oder ist das völlig unabhängig von medialer Inszenierung einfach so passiert?
Meiner Ansicht nach ist der Bachmann-Mythos wird ständig genährt durch diese häppchenweisen Enthüllungen.
Ja.
Und so wie der Briefwechsel zwischen Celan und Bachmann, dann zwischen Frisch und Bachmann. Das bietet ja unglaublich viel Material, um Einblick zu nehmen in die Person und in ihr persönliches Erleben. Und dann lässt sich natürlich auch herausarbeiten, was fließt wo in welche Literatur ein und wie entstehen dann die Korrespondenzen.
Halten Sie das für richtig,
dass
das
passiert? Ehrlich gesagt, ich finde es im Sinne der Forschung hochinteressant, auch meiner persönlichen, weil mich ja auch die Konstruktion der Schriftstellerin interessiert. Wie kommt die zustande und was ergeben sich für Bilder? Und mir ist in den letzten Tagen, Wochen aufgefallen, eigentlich wie orientierungslos und mit welcher Sehnsucht nach Sicherheit, nach einem sicheren Ort, wenn man so will, Ingeborg Bachmann gewesen sein muss. Denn sie hat ja, bis sie mit Max Frisch zusammen war, eigentlich es waren keine so großen Katastrophen wie dann, als sie mit Frisch, wo sie ja das erste Mal in den Briefen erwähnt, von wegen Heirat und Kind kriegen und so. Und dass da dann etwas passiert, was aber auch in einem Lebensalter von Ingeborg Bachmann passiert sein muss, was sie aus, wie ich es interpretiere, aus der Bahn geworfen hat. Und wie geht sie damit schriftstellerisch um, das interessiert mich natürlich ganz besonders.
Da gibt es ja aber durchaus eine Debatte, Frau Degner, jetzt als, spreche ich Sie an, als Mitherausgeberin der Gesamtedition, wo ja nicht nur die von ihr explizit veröffentlichte Literatur enthalten ist, sondern zum Beispiel auch die verschiedenen Briefwechsel mit Kollegen, zum Teil auch ja, Lebenspartnern und auch Kolleginnen. Wie sehen Sie das? Sie veröffentlichen das. Gleichzeitig gibt es dann aber auch die Haltung zu sagen, nee, Ingeborg Bachmann, privat sollte uns egal sein. Lass uns nur bitte auf das Werk gucken. Was sagen Sie dazu?
Ja, also die Publikation von Briefwechseln von Autorinnen hat schon eine lange Tradition. Wir kennen Kafkas Briefe an Milena und an Felice. Wir kennen Hölderlins Briefe mit Diotima, also Suzette Gontard, seiner Geliebten. Und für die Literaturwissenschaft sind solche Briefe, zumal sie wie im Falle Bachmann ja ganz stark mit Kolleginnen und Kollegen des literarischen Feldes geführt werden, ganz wichtige Paratexte nennen wir das. Also Texte, die auch ein Werk helfen zu interpretieren und zu verstehen, die Bedingungen und Hintergründe. Insofern würde ich sagen, gerade bei Bachmann können wir eigentlich Werk und Leben gar nicht sauber trennen, weil beides ineinander übergeht. Man kann das auch sehr schön beim Frischbriefwechsel zeigen. Frisch kontaktiert sie ja, nicht jetzt, weil er findet, dass sie so schön aussieht, weil er dieses Hörspiel von ihr gehört hat, der gute Gott von Manhattan, und das ihn begeistert hat. Insofern ist schon auch bei dieser Beziehung Bachmann-Frisch von Anfang an die Literatur mit im Spiel. Und ich glaube auch, dass Frisch für Bachmann als Autor interessant war, mit dem ein Austausch auf Augenhöhe möglich war. Und man kann das auch an dem Briefwechsel ganz schön erkennen. Noch nach der Trennung arbeitet sie am Gantenbein-Roman und gibt ihm da kollegiales Feedback.
Und ist dann aber ziemlich sauer im Anschluss. Ne?
Ist dann sauer, aber auch da würde ich das so lesen, nicht weil er dann eine junge Geliebte hat, weil, wie Sie schon angedeutet haben, das war eine offene Beziehung, sondern weil er dann einfach auch gar nichts mehr gegeben hat. Also ich finde, das Mindeste wäre gewesen, dass er auch sagt, er revanchiert sich und sie bleiben da im Austausch. Und er ist dann aber ziemlich schnell komplett weg. Insofern, also glaube ich, dass bei Bachmann tatsächlich das eine, wir nennen das in unserer Edition die Übergängigkeit von Leben und Werk. Und das kommt auch durch diese Poetologie der Erfahrung, der eine Bereich ganz stark in den anderen übergeht und dann auch wieder zurückschwingt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so zu sehen, dass sie in ihrem Werk ihre Lebenserfahrungen dann eins zu eins darstellt, sondern dass auch ihr Leben selber schon so von der Literatur überwölbt ist und von ihrem Interesse als Autorin wirklich einen sehr hohen Anspruch zu realisieren, dass es auch eben da total interessant ist. Und das zeigt ja zum Beispiel jetzt auch die neue Biografie von Dieter Burdorf, diese Vernetzung, diese Beziehungen zwischen Autorinnen und Autoren. Ganz wichtig sind auch für Bachmanns Begriff von Autorschaft.
Ja, Herr Burdorf, da wollen wir Sie natürlich gleich einbeziehen in Ihre Biografie. Schlüsseln Sie das ja oder versuchen das alles aufzuschlüsseln. Sie haben sich sehr ausführlich beschäftigt mit sämtlichen Hinterlassenschaften von Ingeborg Bachmann, unter anderem eben auch diese Briefe, aber auch Ihr Werk. Inwieweit lassen sich wirklich bei Ingeborg Bachmann Leben und Schaffen nicht trennen und wie drückt sich das in der Literatur aus?
Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als Uta Degner und würde sagen, auch die Briefe selber sind Literatur, sind literarische Texte. Ich würde das gar nicht so kategorial unterscheiden und dann alles kulminiert irgendwie in Malina oder in Mein Name sei Gantenbein. Ich versuche in meiner Biografie ja dieses unruhige Ich, wie Bachmann sich selber in so einem skizzenhaften Text genannt hat, in all seinen Facetten darzustellen und wage es, und das ist ja auch recht kontrovers, jetzt in der Kritik schon aufgenommen worden, wirklich die Beziehung separat in einzelnen Kapiteln darzustellen, weil ich das nötig finde. Die haben so eine Dynamik, jede für sich, und eben nicht nur die Liebschaften, auf die immer wieder die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Zum Beispiel wird völlig die Freundschaft mit Hans Magnus Enzensberger vergessen. Und ich habe dem eigenes Kapitel gewidmet, weil ich da eine unglaubliche Dynamik drin sehe. Wirklich eine Liebesaffäre am Anfang, die dann in eine Freundschaft übergeht, in eine Kooperation. Und es geht ihre letzte wichtige Gedichtpublikation 1968, 4 Gedichte im Kursbuch, 15 geht daraus hervor. Und da hat mich umgetrieben diese Beziehung, aber nicht, weil ich da so ein primär biografische Neugier hätte, was die da miteinander getrieben haben, sondern einfach die Dynamik, wie sie sich in den Texten äußert. Da kann man ungeheuer viel Erkenntnisse gewinnen, also wie auch Beziehungen zwischen, ich sage mal so, intellektuell anspruchsvollen Menschen generell funktionieren. Das ist natürlich sehr viel gebunden an die Nachkriegsjahrzehnte. Aber ich glaube, einige dieser Konflikte, die erkennen wir auch in der heutigen Gegenwart wieder.
Hm. Ingeborg Bachmann, wir wollen mal wieder zurück zu Ihrem literarischen Werk kommen, auch wenn, wie Sie eben gesagt haben, die Briefwechsel dazugehören. Hat einen vollständigen Roman veröffentlicht, Malina. Es sollte eigentlich einer von dreien sein in Ihrem Todesartenprojekt. Und der hat einen, wahrscheinlich der berühmtesten Schlusssätze der deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert, nämlich: Es war Mord. Frau Mischkulnik, an wen denn eigentlich oder an was?
Ja, an der Ausgegrenzten, an der Fremdbestimmten, an der Frau. Ich habe jetzt vor kurzem gerade gelesen von Georges Sand, Gabriel. Ja. Das ist ein Dialogroman und er endet auch mit dem Tod dieser Gabriel oder dieses Gabriels, der als Mann erzogen wird, aber in Wahrheit eine Frau ist, dann zu gegebener Zeit aufgeklärt wird darüber und in schwere Identitätskrisen und Selbstbestimmungskrisen stürzt, schließlich stirbt. Und die Mörder sozusagen, die sich die Klarheit, Definiertheit und Unterwerfung haben wollten, die bekennen sich dann selbst als die Mörder dieser Gabrielle. Und das hat mich so erinnert an Ingeborg Bachmanns Schlusssatz von Malina, auch an den Friedhof der ermordeten Töchter, der immer wieder vorkommt in diesem Roman. Und es ist halt auch dieser Zwang sozusagen, die Darstellung des Mannes durch die Frau muss erfolgen durch die Schriftstellerin. Und das ist schon wieder so etwas, was von außen zugetragen wird. Und da hat man zu entsprechen und zu erfüllen. Und das ist ja letztlich das, wogegen auch Ingeborg Bachmann anschreibt. Ich habe ja den Eindruck, bei ihr geht es ja um die Idee von der Utopie eines Friedens und einer Liebe, die Entgrenzung per se bedeutet. Das sagt es für mich, dieses Es war Mord. Das ist die Wahrheit, die sie sagt, wenn diese Frau in der Wand verschwindet.
Frau Degner, ja, das ist ein, finde ich jetzt, sehr originell konstruierter Roman. Also es gibt diesen Malina, das ist offenbar das alter Ego vom Ich, des weiblichen Ichs. Dann gibt es noch einen weiteren Liebhaber. Dann macht sich aber auch Ingeborg Bachmann auf, mit dem Vater dieses weiblichen Ichs abzurechnen. Es geht um eigentlich auch darum, mit der Nazi-Zeit abzurechnen und inwieweit der Vater da involviert war. Also da steckt ganz viel drin. Finden Sie das gut? Ist ihr das gelungen? Oder ist es zu viel, zu schwarz-weiß?
Ja. Also ich bin großer Fan dieses Romans und ich finde ihn gerade gar nicht schwarz-weiß, weil man kann das natürlich so lesen wie Lydia Mischkulnik auf eine feministische Art und Weise und dieses Es direkt auf das Verschwinden in der Wand der Figur zu beziehen. Aber dieses Pronomen bleibt ja höchst unbestimmt, zumal davor auch noch eine Leerzeile gesetzt ist und der Roman ja diese normale Chronologie außer Kraft setzt. Also er arbeitet sehr stark mit einem kompositorischen Moment, wo es Rückverweise und Vorwegnahmen gibt. Insofern bleibt es völlig offen, auf was sich dieses Es tatsächlich bezieht, ob damit wirklich dieses Verschwinden in der Wand gemeint ist oder ob man nicht weiter zurückblättern muss. Wir wissen ja, dass nach dem Tod von Paul Celan Ingeborg Bachmann dann diese Figur dieses Flüchtlings eingearbeitet hat. Und da heißt es, einige Seiten vorher ist bei einem Transport im Fluss ertrunken. Also ich finde, man könnte auch mit Fug und Recht sagen, dieses Es nimmt das nochmal auf, zumal es da auch andere Wiederholungsfiguren gibt. Mhm. Und dann könnte man das zum Beispiel auch beziehen, dieses Ich. Und da gibt es auch in der Literaturwissenschaft schon auch jetzt einen längeren Strang. Britta Herrmann hat es zuerst aufgebracht, dass sie sagt, man muss dieses Ich, dass die Hauptperson des Romans ist, gar nicht unbedingt so affirmativ immer als Identifikationsfigur verstehen, sondern sie hat da eine andere Lesart vorgeschlagen, wo dieses Ich auch kritisiert wird. In seiner Naivität, womöglich grandiosen Naivität, aber letztendlich doch auch naiv. Und dann könnte man das zum Beispiel auch lesen als Verkörperung der Mentalität dieses Nachkriegsösterreichs, das sich eben immer in diese Opferposition gebracht hat. Es war das erste Opfer Hitlers und dadurch auch die eigentlichen Opfer, nämlich zum Beispiel auch dieser Geliebte, der da beim Transport ertrinkt, aus dem Blick bekommt und dass dann am Schluss dieser eigentliche Mord mehr ins Zentrum gerückt wird. Aber das ist eine Sache der Interpretation. Mhm. Bachmann lässt das sehr kunstvoll offen und setzt uns als Leserinnen da natürlich auch in eine große Position, dass wir uns auf einen Reim machen müssen auf diesen Roman, der sehr vieles offen lässt.
Und diese Reime sind tatsächlich durchaus unterschiedlich ausgefallen im Laufe der Zeit, dieses Zusammenreimen, Herr Burdorf. Deshalb spreche ich auch gerade Malina an, weil sich daran vielleicht da ganz gut zeigen lässt, wie sich da auch die Wahrnehmung verändert hat. Als da rauskam, die männlichen Kritiker, vor allem waren es ja männliche Kritiker, da kamen so Sätze wie pseudophilosophisch, wäre sie mal bei ihren Gedichten geblieben, kamen offenbar nicht so gut an. Feministinnen haben dann für sich beansprucht, die Frau als ewiges Opfer, die sich dort anscheinend wiederfindet, also das quasi auch für sich irgendwie instrumentalisiert. Wie sehen Sie es heute, Herr Burdorf, und was halten Sie von dem Buch?
Ja, man muss das natürlich tatsächlich in dieser Rezeptionsgeschichte sehen. Diese berühmte erste Äußerung von Marcel Reich-Ranitzky, Ingeborg Bachmann sei nun eine gefallene Lyrikerin, also wie ein gefallener Engel habe sie die Sphären der Lyrik einfach verlassen und sei hinabgestürzt in misslungene Prosa. Das wird man heute sicherlich ganz anders sehen. Auch diese sehr einseitigen ersten Versuche von feministischen Lektüren sind heute sicherlich überwunden. Man sieht das sicher als einen der wichtigsten deutschsprachigen Romane der 70er Jahre. Und es ist ja auch hochinteressant, dass das so ein Riesenerfolg war. Also die Kritiken waren ja extrem gespalten, aber der Publikumserfolg war riesig. Und das muss man sich mal vorstellen. Erschien also 3 Jahre nach 1968, wo also die politische Literatur als das allein Richtige propagiert wurde, so ein komplexes Erzählgeflecht und auch gibt ja zahlreiche Fotos auch von Lesungen. Also sie musste ja alles signieren und so umringt von Fans. Also das finde ich auch verblüffend, diese zeitgenössische Wirkung. Und heute ist es einfach ein unglaublich wichtiges Dokument der Literatur der frühen 70er Jahre. Ich bin nicht so ein Riesenfan gerade von diesem Buch. Ich finde gerade den zweiten Teil mit dieser Vaterfigur und diesen Faschismuskomplexen und auch mehr oder weniger ja doch dieser Gleichsetzung des Leidens der Jüdinnen und Juden und der Vernichtung der Jüdinnen und Juden mit Leiden anderer, vor allem von Frauen nach 1945. Das finde ich doch sehr problematisch. Aber man kommt an diesem Buch nicht vorbei, das ist ganz klar.
Woran man auch nicht vorbeikommt bei Ingeborg Bachmann ist ihr ja sehr tragischer Tod. Sie war tablettensüchtig, alkoholsüchtig, ist in Rom in ihrer Wohnung eingeschlafen mit einer brennenden Zigarette und dann war ein Drittel ihres Körpers verbrannt, lag noch einige Wochen im Koma und ist dann gestorben. Und das konnten dann alle wunderbar ja auch mit ihrer Literatur und ihrem existenziellen Schreiben verbinden. Welche Rolle spielt der Tod Ingeborg Bachmanns für ihre Bedeutung heute, Frau Mischkulnik? Was meinen Sie?
Ja, es bietet natürlich auch eine Form des Zusammenreimens, um sich ein ein mystisches Bild von Ingeborg Bachmann zu machen. Mhm. Diese Strapaz des Feuermotivs ist ja auch in der ersten Verfilmung von Malina zu sehen. Man spielt die Isabelle Huppert und ich glaube, Friedrich Jelinek hat das Drehbuch geschrieben. Diesen Film habe ich gesehen vor vielen Jahren und der Film hat mich wahnsinnig angeödet.
Ja.
Und warum?
Und
ich fand es filmisch schlecht erzählt. Ich fand, es war nur illustrierend und hat sich ausschließlich auf die Feuermotive kapriziert und hat damit spekuliert, dass der Tod von Ingeborg Bachmann das Ganze legitimieren wird. So ist mein Vorwurf gewesen damals in meiner Rezeption des Films. Und ja, es ist ein unglückseliges Zusammenspiel von schlimmen Dingen. Aber der Tod von Ingeborg Bachmann, der so spektakulär verlief, ist natürlich auch etwas, was uns in so eine Double-Bind-Situation bringt. Einerseits heißt es immer, für mich zumindest, trenn das Bild der Person, die du hast, von dem, was da auf dem Papier materialistisch steht. Und da möchte ich dann doch an der Sprache bleiben und lernen, wie Literatur geht. Mhm. Aber gleichzeitig ist es so, dass es gerade bei Bachmann kaum zu trennen ist. Also dieses Geflecht, aus dem die Briefe bestehen, die sich dann in die Literatur und die Literatur in die Briefe hineinspielt, das passiert mir auch ständig, wenn ich an die Person Bachmann denke und gleichzeitig ihr Werk versuche, von ihr abzuspalten, um es nur für mich allein zu haben. Das geht irgendwie nicht. Und das ist aber auch wieder das Eigentümliche, was ich wieder sehr, sehr mag, dass das bei Ingeborg Bachmann mir nicht gelingt. Denn sie schwebt immer mit und es ist etwas Fremdes, das bleibt und das kenne ich nicht. Und das entzieht sich. Je mehr ich mich der Literatur von ihr aussetze, desto mehr entzieht sie sich auch. Das hat etwas, was mir gefällt.
Frau Degner, wenn Ingeborg Bachmann so Dinge schreibt wie mit meiner verbrannten Hand schreibe ich von der Natur des Feuers und sie kommt im Feuer um, dann blieb ja fast kein anderer Weg, um da irgendwelche Zusammenhänge herbeizukonstruieren, oder?
Ja, dieses Zitat ist ja selber schon ein Zitat, ja. Das nimmt sie ja Flaubert. Natürlich kann man diesen Tod im Feuer als nochmal auch konsequenter Ausdruck auch ihrer Art zu leben, die sich eben ganz auf das Schreiben kapriziert und dieses auszehrende Moment dabei beziehen. Das, ja, ich bin da auch vorsichtig mit solchen Vereindeutigungen oder Interpretationen. Bachmann selber hat natürlich auch immer mal wieder solche Überlegungen angestellt. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Text von ihr über Maria Callas, wo sie auch sagt, diese Sängerin hat das Leben auf einer Messerklinge geführt. Mhm. Und das ist schon die Art, wie sie das beschreibt. Kann man schon auch dafür argumentieren, dass Bachmann auch tatsächlich so ein Ideal vorschwebt? Lydia Mischkulnik hat am Anfang auch von dieser Radikalität gesprochen, die Bachmanns Anspruch auch an Literatur hat und sich eben das alles der Literatur zu opfern. Auch sich selbst letztendlich macht Sinn für ihre Auffassung von Autorschaft. Andererseits auch, also wer jemals mit Drogen zu tun hatte, weiß, wie sehr sich da auch eine Dynamik verselbstständigt, die man dann auch nicht durch Willenskraft mehr einholen kann. Also das ist auch gleichzeitig, finde ich, ein tragischer Unfall und ein unglückliches Zusammenspiel eben von dieser Tablettensucht, wo man auch weiß, dass sie das Schmerzempfinden runtersetzt. Insofern hat sie auch dann gar nicht gleich realisiert, wie schlimm diese Verbrennungen waren.
Und ja, sie ist ja nicht im Feuer gestorben, sondern eben an Entzugserscheinungen nachher, weil diese Tabletten nicht bekannt waren und eine vermeintliche Freundin das verschwiegen hat, welche Tablettenabhängigkeiten vorlagen. Aber ich würde völlig dem zustimmen, dass sie ein Leben auf der Rasierklinge geführt hat, wie Maria Callas, die sie ja unglaublich verehrt hat. Und es gibt ja sehr viele Zeugenaussagen, auch aus den letzten ein, zwei Jahren, dann das Gleichgewicht nicht mehr gefunden. Es wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, es war ja auch eine Entziehungskur geplant.
Am Tag, glaube ich, sogar nach dem Brand, ne, hätte sie losfahren sollen. Ja.
Genau, das kann man immer sagen, das hätte eine gute Wendung nehmen können, aber ihr ganzes Leben in den letzten ein, zwei Jahren war nicht mehr ausgewogen. Aber also ich sehe überhaupt keine suizidalen Züge bei ihr, dass sie sich wirklich da auch aufgeopfert hätte oder so etwas. Sie wollte weiterschreiben und wollte die Möglichkeiten auch durch die vielen Tabletten steigern. steigern, weiterzuschreiben. Und es ist ihr ja auch gelungen, wie wir jetzt auch seit schon etlichen Jahren durch die Nachlasspublikation gerade eben dieses gigantischen Todesartenprojektes sehen. Aber dieser Titel ist natürlich suggestiv. Ich finde da sehr schön eigentlich den Nachruf von Heinrich Böll, dem älteren Freund, der gesagt hat, nein, so will ich sie mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich diesen Tod gesucht hat. So wie ich sie kenne, hat sie einfach was anderes gewollt. Im Spiegel ist das auch erschienen, dieser Nachruf, wenige Tage nach ihrem Tod, dieser Mythisierung eigentlich schon einen Riegel vorgeschoben hat. Aber das hat nicht verhindert, dass andere dann doch diesen Mythos weitergesponnen haben.
Kommen wir mal ins Heute. Ich habe es ja zu Beginn schon angesprochen. Morgen beginnt wieder das Wettlesen in Klagenfurt. Ein Preis, der zum 50. Mal vergeben wird, der Ingeborg-Bachmann-Preis zu ihren Ehren. Da kommen Autorinnen und Autoren nach Klagenfurt und tragen aus ihrem Werk vor. Und Kritikerinnen und Kritiker reagieren prompt öffentlich vor Publikum und so weiter. Frau Mischkulnig, war das im Sinne von Ingeborg Bachmann?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da wird ihr Geburtsort mit ihrer Wirkungsmacht zusammengespannt. Ja, das ist ein merkantiles Interesse. Wunderbar. Sollen doch die Medien für 3 Tage im Jahr ihren Fokus auf die Literatur richten. Ich freue mich schon auf die Texte, die dort gelesen werden. Ich freue mich auch auf die Diskussionen, die finde ich nämlich immer ganz spannend. Es gibt sehr gute Juroren, Jurorinnen, die heuer dabei sind und die Argumente, auf die freue ich mich sehr. Auch dabei kann man nur sagen, man lernt dadurch, sein kritisches Vermögen zu schärfen, auch wenn es immer um einen gewissen Unterhaltungswert geht. Aber okay, wenn es nicht so ist wie in früheren Zeiten, als das war auch noch mit Reich-Ranicki und so, der irgendwie über Demütigungsrituale gesprochen hat oder als solches das gesehen hat, das ist over.
Frau Degner, Ingeborg Bachmann hat ja doch sehr viel Lampenfieber, auch wenn sie sich sehr gut präsentieren konnte. Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, ist das eine gute Ehre für Sie?
Ich finde schon. Also ich finde es auch von der Stadt Klagenfurt ein tolles Zeichen, dieses Wettlesen mit dem Namen Bachmann zu verbinden. Und man darf auch nicht vergessen, Bachmann hatte auch sehr viel Humor und konnte sich auch amüsieren. Wir haben jetzt im Buch Goldmann zum Beispiel auch diese Szenen, wo dann der Marlina als Autor auf die Frankfurter Buchmesse geht und da einen jungen Autor namens, der heißt anders im Roman, aber man kann den Peter Handke erkennen dahinter den Jungen. Und das hat durchaus auch so Züge einer Literaturbetriebssatire. Insofern könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie amüsiert wäre über diesen Bewerb. Und es geht ja jetzt nicht nur um das Merkantile, sondern es ist auch ein ganz wichtiges Sprungbrett für junge Autorinnen und Autoren, sich bekannt zu machen und ihre Texte bekannt zu machen. Nicht viel anders eigentlich als die Treffen der Gruppe 47.
Ja. Und man muss natürlich auch sagen, das Publikum ist auch nicht zimperlich den Kritikerinnen und Kritikern gegenüber. Also die kriegen es im Zweifel dann auch gleich mit ab. Ne? Genau. Herr Burdorf, lassen Sie uns mal in eine Schlussrunde gehen und vielleicht mal für Leute, die jetzt noch nicht so einen großen Bezug zu Ingeborg Bachmann hatten. Welchen Text würden Sie denn zum Einstieg empfehlen?
Zum Einstieg würde ich Ihr letztes Buch empfehlen, die Erzählung Simultan, also weil das ganz tolle Erzählungen sind, die weitaus weniger komplex sind als Malina und auch nicht so ein brutales Ende haben. Also Frauengestalten in Österreich der damaligen Gegenwart, also um 1970. Also dieser Band ist für mich von einer Modernität und Frische, dass man ihn uneingeschränkt empfehlen kann.
Frau Degner, was ist Ihre Empfehlung zum Einstieg ins Werk von Ingeborg Bachmann?
Ich würde die Gedichte empfehlen. Einerseits die Geschichte der gestundeten Zeit, aber es gibt auch dann die zweite Gedichtsammlung, Anrufung des großen Bären. Und es gibt auch Jugendgedichte, die bisher nur in der Werkausgabe vorliegen, wo wir auch schon der Gedichte der 23-jährigen Autorin haben. So ein wunderbares Gedicht wie zum Beispiel Es könnte viel bedeuten, das auch für Schülerinnen sehr gut zugänglich ist. Und das, der Vorteil von Gedichten ist, man kann auch mal nur einen kleinen Text lesen von 14 Zeilen und sich darüber Gedanken machen.
Und Frau Mischkulnig, an Sie die Frage als Schriftstellerin. Was können sich denn vielleicht Menschen, die auch gerne mal schreiben wollen, von Ingeborg Bachmann abgucken? Vielleicht gar nicht mal nur inhaltlich, sondern auch was die Haltung angeht. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, ja, das ist wirklich was? Da überlebt sie alles.
Ich würde sagen, 3 Wege zum See. Es ist eine Erzählung aus dem Band Simultan. Und in diesem sind ihre Größen und Stärken drin. Da nimmt sie Bezug nämlich auf den großen, großen Autor Jean-Marie, der den Essay Die Tortur schrieb. Und man kann auch sehen, wie schwierig es ist für eine nicht-jüdische Tätertochter, welche Gedankenwelten sich da miteinander kreuzen, was sich darin für eine Tiefe ergibt, auch noch mit dem slawischen Potenzial, das ja in Kärnten auch vorhanden ist und das prägend ist. Und diese große Verbindung dann mit der Geografie, mit der Topografie der Landschaft in Verbindung mit einem Lebensweg einer Kriegsreporterin, die weit aufbricht, um der Welt die Augen zu öffnen. Das alles findet man in dieser Erzählung, die, ich glaube, über 30 Seiten oder so geht. Und da ist wirklich genug drin, um ein Leben lang immer wieder dran zu lesen.
Ja, vielen Dank für diese Empfehlungen. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. 100 Jahre Ingeborg Bachmann hieß das Forum heute. Mit dabei waren Professor Dr. Dieter Burdorf. Er hat auch eine sehr ausführliche Biografie über Ingeborg Bachmann veröffentlicht. Dieses unruhige Ich heißt sie. Die Schriftstellerin Lydia Mischkulnick und Professor Dr. Uta Degner, Mitherausgeberin der Salzburger Gesamtedition von Ingeborg Bachmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Eva Röder. Tschüss.